Yarr! Ahoi, Landratten und spitz die Lauscher! Euer Staat beraubt euch eurer wertvollsten Fracht. Tagtäglich brechen bösartige Stasi-Spitzel der Bundesrepublik digital in eure Schatzkammer ein und klauen euch euren wertvollsten Schatz an Bord. All eure Daten. Danach sind sie weg und ihr wisst nicht mehr, wer ihr seid oder wo ihr wohnt. Schon bei der Geburt werdet ihr alle kategorisiert und in sogenannten Geburtsurkunden wird festgehalten, wie ihr heißt. Außerdem schenkt man euch Führerscheine, in denen steht, ob ihr ein Kraftfahrzeug fahren dürft. Und wenn ja, welches? Eure Internetblogs können von allen Usern gelesen werden. Und die Fotos, die ihr auf öffentlichen Community-Pages hochladet, können von allen angeschaut werden. Leserbriefe, die ihr an Zeitungen schickt, können von jedem gelesen werden. Und selbst der Briefträger kennt euer intimstes Geheimnis, euren Namen. Schon seit Jahren werden bei Telefongesellschaften eure Anrufe protokolliert und gespeichert. Doch nun werden eure Anrufe protokolliert und gespeichert. Knapp 4 Millionen offiziell als arbeitslos geltende KGB-Agenten arbeiten 24/7 an High-End-Computern in Untergrundstützpunkten und belauschen eure Telefonate. Sie überwachen via GPS, von wo ihr mit eurem nicht GPS-fähigen Handy augenblicklich telefoniert, orten eure PIN-Nummern und kennen eure Penislängen. Ganz recht, Piraten. Ihr seid der Mittelpunkt des Universums. Euer Staat hat nichts Besseres zu tun, als zu überprüfen, auf welchem Straßenstrich ihr eure Partner betrügt und mit wie viel Prisen Tante Vettel ihr Frikassee versalzt. Selbst nach mehreren Jahrzehnten Computertechnologie bedarf es einer entsetzlichen Formelei, um ein lauffähiges Netzwerk zustande zu bekommen. Doch euer Staat raubt euch all eure Dokumente von eurem PC. Ja, euer Staat kann das, denn euer Staat ist ein bösartiger Magier, der mindestens Level 40 in World of Warcraft erreicht hätte. Euer Staat ist ein Lame und ein Cheater-Noob und benutzt die hinterfotzigsten Hacker-Tools, um eure Daten zu kapern. Ja! Euer Staat stinkt aus dem Mund nach Knoblauch und sperrt Kinder in sein Lebkuchenhaus. Wir Piraten fordern Verfassungszusätze, die jedem pickligen Fettsack, der isoliert in seiner Dachkammer versauert und sich versteckt hinter fiktiven Avataren mit seinen Allies aus dem Travana-Game unterhält, das Recht auf Counter-Strike sichert. Und während die Amerikaner unter dem auferstandenen Heiland Obama Christus in neue Gewässer aufbrechen, verbieten die faschistischen Staatsmänner euch sogar ein Recht auf das nachweislich gefährliche Paintball-Spiel. Ja! Unsere Politiker sind konservative Langweiler mit veralteten Ansichten. Wir dagegen sind neo-anarchistische Dummköpfe, die nichts drauf haben. Drum wählt aus Protest gegen den einen Unsinn den gegenteiligen Unsinn an. Wenn wir gewählt werden, legalisieren wir illegale Downloads und kapern die Plattenfirmen. Wir legen die staatliche Sicherheit lahm und ändern die deutsche Nationalhymne in das Titellied von SpongeBob Schwammkopf. Danach haben wir nichts mehr zu melden, denn mehr interessiert uns nicht. Dann feiern wir gemeinsam eine LAN-Party und trinken Rum. Unser Aufruf richtet sich an all euch Nerds, an all euch Bildleser, an jede Minderheit, jeden Nachwuchsgangster, freilich auch jeden Terroristen und jeden geistlosen Protestwähler. Die Hauptsache ist, ihr wollt eure einzige Stimme an eine Partei ohne jedwede Essenz vergeuden. Wir sind die einzige Partei, die gleichzeitig grundsätzlich im völligen Recht ist und trotzdem noch blöder als die NPD auftritt. Wir sind Realsatire und trotzdem hissen wir die Flaggen zum Erfolg. Selbst auf einer Plattform wie dem StudiVZ, wo Menschen, denen zumindest genug Bildung für ein Studium unterstellt wird, zusammenfinden, finden wir erstaunliche Zusprüche. Unser Land nach dem Untergang. Du bist Deutschland. Du bist der Baum. Du warst auf der Baumschule. Die Regierung hat das Schiff Deutschland zwischen die Eisberge manövriert. Wählt die Schwachmattenpartei und wir bringen es zum endgültigen Untergang. Auf, Piraten! Klar machen zum Kentern!
Ich hab meinen Hut vergessen.
Nummer 175. 845.904 plus 12. Hallo und herzlich willkommen zum 175. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 2. Oktober 2009, aufgenommen habe.
It is 13. 13.
13, 13, 13. Ja, was ist mit der Zahl, die ich hier jetzt als Titel auserwählt habe, auf sich hat? Sagen wir mal so, das ist die Anzahl Stimmen, die eine bestimmte Partei bekommen hat bei einer Wahl. So, das Intro habe ich übrigens irgendwo in YouTube gefunden und fand ich irgendwie lustig. Hätte ich eigentlich ja schon letzte Woche verwurstet haben wollen, aber uneigentlich sind dann ja so ein paar Verschiebungen reingekommen. Also ja, ja, ich finde, da kann man auch mal drüber lachen. Über die Schwachmaten-Partei. Ja, so, was ist hier in diesem Podcast, den ich bei ziemlich kaltem, aber inzwischen dann sogar ein bisschen sonnigem Wetter aufgenommen habe, ist relativ einfach. Teil 1 ist Politik mit Zensur und Terror. Teil 2 ist dann alles, was sonst noch so Politik ist, inklusive Qualergebnis. Und Teil 3 ist die klassische Tech-Space-Mafia-Ecke, wie eigentlich schon in den vergangenen paar Wochen. Und was ihr euch jetzt gerade auf die Ohren tut, ist dann übrigens Teil 3, die Tech-Space-Mafia-Ecke mit Tech, Mafia, Space, Tech, Apps, so ungefähr in dieser Reihenfolge und mehr. Broken Cloud Sieger, 9 Grad, cool Greetings mit Comfort Level und Feels Like von 7 Grad. Wind macht 13 bis 30 km/h aus dem Westen und wenn es windet, fühlt es sich ganz böse kalt an. Brr. So, da bin ich dann wieder. Schwupp. Und schwupp. So, Airplane Mode funktioniert. Da bin ich dann wieder. Mit, ja, komm, lad dich fertig. Mit einer Gmail-Abschaltung wegen Pepkack. Also, da hatte eine Bank, Rocky Mountain Bank, eine E-Mail mit Confidential Financial Information an eine Gmail, Google-Mail müsste man das in Deutschland nennen, Adresse geschickt. Und zwar an eine falsche, nicht an die es eigentlich geschickt werden sollte. Und hatte dann irgendwie versucht, den Mail-Account anzuschreiben, keine Reaktion bekommen und ist dann zum Gericht gerannt und hat vom Gericht, ist erst zu Google gerannt und hat gesagt, mach das zu, mach das weg, mach das weg. Hat Google gesagt, ja, hier, die sind da. Besorgt euch eine gerichtliche Erlaubnis, dann machen wir. Ohne Gericht könnt ihr euch das mal sonst wohin stecken. Behaupten, ihr hättet da eine Mail hingeschickt. Behaupten, das wäre aber nicht richtig. Könnt ihr viel. So, dann ist die Bank zum Gericht gerannt. Der Richter hat gesagt, ja, der Account gehört geschlossen. Dann hat Google gesagt, grummel, grummel, na gut, schließen wir den Account. Und wenn ich die Informationen, die mir eben gerade in den Gehörgang geflossen sind, richtig interpretiere, dann hat Google inzwischen auch mal reingeguckt, festgestellt, die betreffende E-Mail von der Bank hat niemand sich auch nur angeguckt. Diese E-Mail ist jetzt da weg und der Account ist wieder offen. Na, also so Kategorie ziemlich absurd, dass da ein Richter Google auffordert, einen E-Mail-Account von jemandem, der nichts Böses getan hat, zu schließen. Weil, naja, also okay, das Böse, was er getan hat, ist, er hat einen Mail-Account, auf den eine Bank aus akuter Dummheit Daten geschickt hat, die sie gar nicht hätte verschicken dürfen. Na, also ich hoffe doch mal, die in der Bank Verantwortlichen sind auch schon geköpft und gevierteilt. Na, aber hey, also in USA gibt es auch noch wegen Pepkack Mailabschaltungen. So, Mafia-Meldungen. Pirate Bay Richter befangen. Auch in der zweiten Instanz gibt es mal wieder Probleme mit den Richtern. Dieses Mal gibt es 3 Richter und 2 von den 3 sind oder waren mal irgendwie mit Medienmafia-Verbänden liiert. So ein Zufall aber auch. Wirft dann langsam echt die Frage auf, ob es in Schweden wirklich keine Richter gibt, die unabhängig sind. So wirklich überhaupt keine Richter, weil sagen wir mal so, das ist ein Eindruck, der sich zumindest langsam aufdrängt. Ja, okay, es gibt da den einen, der da, dem wird da zumindest noch nichts vorgeworfen. sagen wir mal so. Na, also es ist schon eine auffällige Häufung von befangenen Richtern in dem Verfahren zu sehen. Oder von potenziell befangenen Richtern, die natürlich niemals befangen wären. Ach was, dass sie Geld dafür kriegen, dass sie in einer bestimmten Art und Weise urteilen. Das macht sie doch nicht befangen. Ah, wie könnte ich denn nur auf die Idee kommen? Ich weiß auch nicht. So, meinungsfrei. Die Washington Post will ihren Schreiberlingen verbieten, dass die im Netz irgendwie Meinungsäußerungen abgeben oder mit Leuten befreundet sind, die sowas Schlimmes tun. Die sollen einfach schlicht und ergreifend meinungsfrei sein. Also da gibt's... Ja, 12.20 Uhr. Und blieb. Da gibt's also irgendwie eine interne Anordnung, dass soll man sich doch gefälligst nicht in sozialen Netzwerken meinungsäußernd bewegen dürfe, weil das könnte dann ja den Eindruck hinterlassen, man hätte eine Meinung, man hätte ein Bias. Nicht Bios, sondern Bias. Also man würde nicht unabhängig berichten können über Dinge. Na, ja, also so frei nach dem Motto, wer jemals mal irgendwie eine Meinung geäußert hat, wird da in der Zeitung nichts. Da hat jemand den Knall noch nicht verstanden. Dann gab es einen schicken Ars Technica-Artikel, der sich dann mal mit der Frage befasst hat, was in USA denn billiger ist, wenn man sich gegen die Medienmafia wehrt oder wenn man sich nicht gegen die Medienmafia wehrt. Und der ist zu dem Ergebnis gekommen, also zumindest die zwei bekannten Fälle, Jamie Thomas und Joel Tenenbaum, wären mit einer "Wir ignorieren die Anklage" einfach besser weggekommen, weil wenn man in USA auf das Schreiben vom Gericht gar nicht reagiert, dann erlässt der Richter ein Default Judgment, also schuldig, aber hat sich halt eh nicht verteidigt. Und die Strafe, die da festgesetzt wird, die ist dann gerne die Mindeststrafe. Das sind so bummelige 750 US-Dollar pro Musikstück. Und also zumindest in den beiden Fällen wäre es deutlich billiger. Was dann noch billiger ist, ist, wenn man dann auf die mafiösen Wünsche der Medienmafia tatsächlich eingeht, weil die schicken einem ja zuerst irgendwie einen Brief, so frei nach dem Motto, ja, gib uns 1000 Geld und wir vergessen's. Also schon sobald man irgendwie zwei Titel gefeilschert haben soll, kommt das billiger. Aber das macht die Medienmafia ja auch nur deswegen, weil sie davon schließlich irgendwie versucht, sich zu finanzieren. Also wenn man den Brief ignoriert und den nächsten Brief auch ignoriert, dann kriegt man irgendwann einen Brief vom Gericht. Ja, je nach Anzahl Titel mal 750 Dollar darf man bezahlen und dann ist das Ding gegessen. Wenn man sich wehrt, dann kriegt man halt gerne auch mal Millionen Strafen auf die Nase gedrückt. Wegen, weil, ja, würde mich mal interessieren, wie die Begründung da eigentlich aus der Nähe aussieht. Aber ja. So, dann gibt's ein Problem mit der Global Gaming Factory X. Die Firma, die ja mal Pirate Bay kaufen wollte. Die sind jetzt so pleite, dass das Geld des Firmenchefs vom Staat verwaltet wird. Der konnte aber bestimmt nichts von wissen, aber so langsam wirft das irgendwie die Frage auf, hatten die überhaupt jemals genügend Geld, um Pirate Bay sich leisten zu können? Da die, was waren es doch gleich, 60 Millionen Geldeinheiten? Sieht da langsam irgendwie danach aus, als wäre der Verein schon irgendwie eine Weile pleite. Oder sind sie erst pleite gegangen im Dunstkreis, dass sie Pirate Bay kaufen wollen? Also, weil ne, sie haben das Geld noch nicht bezahlt. Das, woran sie im Moment pleite gehen, war also vorher im Prinzip schon da. Gut, ein gewisser Teil dürfte auch das, ja, wir kaufen Pirate Bay Meldungsgerücht sein. Was ja, wie ich das richtig mitgekriegt habe, der Firma dann auch noch auf die Füße geregnet ist, weil es da vorher Insiderhandel gegeben haben könnte. Ja. So, dann der Schöffe. Hatte ich bei Wired gefunden am Dienstag. Der Schöffe im Pirate Bay-Verfahren, der bei Spotify arbeitet und damit also direkt Geld dafür bekommen könnte, wenn er in einer bestimmten Art und Weise entscheidet, der ist abgesägt worden jetzt. Also, und zwar auf Wunsch der Medienmafia, interessanterweise, wenn ich den Text richtig interpretiert habe. Also, ja, interessantes Ergebnis. Die Medienmafia wollte dann also einen so voreingenommenen Schöffen dann doch nicht haben. Bei den Richtern ist das ja was anderes. Die sind ja immer nur zu Fortbildungszwecken in den Medienmafia-Fanclubs vertreten. Sicher doch, sicher doch. Alles Fortbildungszwecke. Na, also, ja. Die ist weg. One down, two to go. Ich muss mich gar nicht so beeilen. Dann mafiiert die BBC das Ganze gefunden bei Boing Boing, wo ein gewisser Cory Doctorow sich mal drüber ausgelassen hat. Und zwar ist es so, die BBC, die hat wohl angekündigt, irgendwelche HD-Inhalte nur mit DRM-Gedöns verteilen zu wollen, weil die Hollywood-Studios würden darauf bestehen. So, es hat da nur einen klitzewinzigen Haken, nämlich den, dass in Großbritannien, die ja auch so eine Fernsehgebührensteuerdings zahlen und gebührenfinanzierte Inhalte auf gar keinen Fall nur verschlüsselt zu haben sein dürfen. So, oder anders ausgedrückt, die BBC will jetzt gerade eine Verschlüsselung einführen, weil das würden die Verlage so wollen. Das dürfen sie aber nicht. Also ich meine, Konsequenz davon wäre, dann gibt's halt in HD keine teuren Filme. Keine Ahnung, Testbild. Kommt sich relativ günstig, so ein Testbild. Wäre so die härteste Alternative. Oder die sagen einfach, tja, liebe Verlage, wir können das nicht, wir dürfen das nicht. Entweder ihr verkauft uns den Quatsch, die Rechte hier trotzdem. Oder ihr könnt euch eure Wünsche dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Wisst, so weit weg. Na, also, es gibt da schlicht und ergreifend keine, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, keine legale Möglichkeit, wie die BBC da halt verschlüsselten Quatsch senden kann. Oder sie darf diese Sendungen halt überhaupt gar nicht gebührenfinanziert betreiben. Ja, wenn sie keine Gebühren dafür nehmen, dann können sie da tun und lassen, was sie wollen, so ungefähr. Wobei ich nicht weiß, ob die BBC Sendungen produzieren kann, die nicht mit Gebühren finanziert werden. Na, also da müsste man sich das Regelwerk, was die da einhalten müssen, dann mal aus der Nähe angucken. Da habe ich jetzt gerade so akut überhaupt keine Ahnung von. Was hier übrigens so brummt, könnte der Kühl-LKW sein. Sieht so aus, als würde das Kühlaggregat hier Geräusche machen. So, dann in Frankreich, da hat irgendwer große Angst und beschwafelt jetzt Schweden. Das ist das Kühlaggregat. Und das, was hier so komisch rumpelt, ist ein Mensch, der so ein Dings durch die Gegend schiebt. Ein asiatischer fine Rot in der Mitte. So, von mir aus. Wenn es euch glücklich macht. Jonk. Drin. Die französische Vertretung in Stockholm hat versucht, eine schwedische Abgeordnete Camilla Lindberg zu beschwafeln, damit die nicht dafür sorgt, dass das Telekom-Paket Hadopi negativ beeinflussen könnte. Hä? Also Schweden hat jetzt gerade die EU-Präsidentschaft inne. Warum jetzt dieser eine Abgeordnete so wichtig sein soll, ist mir noch nicht ganz klar geworden. Aber jedenfalls soll da also die französische Vertretung in Stockholm dabei erwischt worden sein, wie sie auf die versucht hat einzuwirken. Auf die Abgeordnete. Ist dann irgendwie die gespannte Frage auf den Tisch knallt, warum? Habt ihr Angst davor? Mal ganz davon abgesehen, dass ja in der letzten Woche dann auch offiziell der französische Verfassungsgerichtshof auf Hadopi 2 losgelassen wurde. Also da ist jetzt eine Beschwerde im Gange, wo ich ganz ernsthaft hoffe, dass auch diese Geschichte wieder kassiert wird. Ne, weil was in Frankreich geht, das geht eben in Frankreich vielleicht doch nicht. Ist zumindest so meine dumpfe Hoffnung. Und wenn in Frankreich nicht geht, was doch in Frankreich gehen soll, dann wäre das wieder ein wunderschönes Argument gegen die scheiß Medienmafia-Fuzzis, die ja mit ihrer Graduated Response, wie es offiziell so schön heißt, Regelung einfach schlicht und ergreifend nur beweisen, dass sie den Knall noch nicht gehört haben. Oder das Tatütata, was übrigens ein Polizeiauto ist. Der Herr Tatütata. Tja, fahren Sie doch einfach weg. Also Graduated Response. Ich habe schließlich eine Mail gekriegt. Ich soll das doch nochmal erklären, was diese Three Strikes Scheiße ist. Ist in kurz zusammengefasst nichts anderes, als dass die Medienmafia das Recht haben will, Leuten das Internet wegzunehmen, den Internetzugang. Und zwar will die Medienmafia sogenannte Raubkopierer, wenn sie denn das dritte Mal erwischt würden, denen den Internetzugang abnehmen. Nun können wir ja meinen, okay, ja, wenn dreimal ein Richter gesagt hat, du bös, dann reicht das. Aber die Medienmafia möchte ja nicht erst noch warten, bis da irgendwie ein Gericht entschieden hat, sondern die Medienmafia möchte, dass dreimal die Behauptung in den Raum gestellt, jemand würde Raubmord kopieren, das soll schon reichen. Oder anders ausgedrückt, da sollen Leuten der Internetzugang weggenommen werden, bei denen irgendwer behauptet hat, sie hätten schon mal dreimal geraubmord kopiert. Na, das ist ein bisschen sehr dünn. Eine Richterkontrolle soll es da ja nach Möglichkeit überhaupt gar nicht geben. Gut, das hat beim letzten Durchlauf der französische Verfassungsgerichtshof kassiert. Hat gesagt, also da muss mindestens irgendeine Form von Gerichtsverfahren stattfinden. Das, was jetzt als Gerichtsverfahren stattfinden soll, nach der neuesten Fassung von dem Hadopi-Gesetz, ist das so ähnlich wie wenn man von einem Verkehrsblitzer erwischt wird. Halt so ein Schnellverfahren, wo man sich nicht groß verteidigen muss. Da wird angenommen, man ist schuldig, weil man ist ja auf dem Bild zu sehen. So, nur dass eben bei dieser Geschichte jetzt keine Beweise vorgelegt werden im Zweifelsfall, sondern es werden einfach nur Behauptungen getätigt. Und da kann das bis, was war es, 300.000 Euro Strafe und ich meine 3 Jahre Haft. Da muss ich doch glatt mal nachgucken. Wie das letzte Woche aussah. Scroll, scroll, scroll. Da haben wir es doch. Ja, bis zu 300.000 Euro und eine 3-jährige Gefängnisstrafe soll es da geben. Na, und das ist dann schon nichts mehr, was man so normalerweise erwarten würde, dass ein Blitzer kostet. Na, also da sollen jetzt schlicht und ergreifend sollen da mal heftige Strafen verteilt werden auf Basis von gar nichts. Na, auf Basis der Behauptung der Medienmafia. Na, und so eine Behauptung der Medienmafia, die ist ja, selbst wenn man die irgendwie sich anguckt, was die so vor Gericht tragen regelmäßig, dann sind das irgendwelche Ausdrucke von Screenshots. Na, Ausdrucke von Screenshots beweisen nur relativ wenig. Sie beweisen nämlich im Wesentlichen nur, dass jemand entweder mit einem Grafikprogramm umgehen kann oder irgendwie Zeug aus einem Drucker purzeln lassen kann. Na, also mehr beweisen so eine Ausdrucke von Screenshots nicht. Die beweisen schon gar nicht, dass der Inhaber der IP-Adresse gleich dem Anschlussinhaber, dass der persönlich irgendwas Böses getan hat. Ne? Von daher, ja, Three-Strikes-Regelung ist geil. Three-Strikes-Regelung ist so geil, dass sie in Frankreich nicht passiert ist. Na, ob es jetzt denn passiert, das wird's mal abwarten müssen, bevor das Verfassungsgericht in Frankreich nicht gesagt hat, das passt, sehe ich das Gesetz immer noch nicht als rechtskonform an. Na, und dann gibt's ja so dämliche Politiker, die sich hinstellen, oder Herr Gorni, der Chef der Tonträgermafia, der sich dann hinstellt und sagt, ja, aber was in Frankreich geht, das muss doch in Deutschland auch gehen. Nur komisch, dass das, was in Frankreich angeblich gehen soll, in Frankreich bis jetzt nicht geht. Na, das ignoriert er dann bei der Gelegenheit. Huch, hat er wohl vergessen. Kann ja mal passieren. So, dann gibt's mal wieder 2 Meldungen aus dem Weltall oder rund ums Weltall. STS-129, da gibt's ein klitzewinziges Problem. Und zwar geht es um die Geschichte mit den Flow-Control-Valves. Da hatte Discovery ja bei der STS-128-Mission ein Problem. Da ist ein Startabbruch passiert, weil ein Auslassventil für Treibstoff nicht gemeldet hat, dass es jetzt geschlossen ist. Und ja, nun ist der Orbiter ja wieder zurück in der Auseinandernehmhalle, in der Orbiter Processing Facility und ist halb auseinandergenommen. Das heißt, ich weiß nicht, ob er jetzt schon halb auseinandergenommen ist, aber sie haben auf jeden Fall die eine Stelle ganz schnell aufgemacht, reingeguckt, festgestellt, ups, beziehungsweise haben bei den anderen beiden Orbitern, die da halt auch noch in der Halle stehen, da auch nachgeguckt und festgestellt, ups. Also es ist mindestens ein Foto, habe ich jetzt gesehen, wo die Ärmchen, die die Sensoren eigentlich betätigen, die Ärmchen an dem Ventilding, die Sensoren dann außerhalb betätigen. Der eine Arm ist so ein bisschen niedriger als der andere. Es könnte durchaus sein, dass der dann mal einen Kontakt nicht erwischt. So, das heißt, das Ventil dreht sich, aber der Sensor wechselt niemals den Zustand, weil der Sensor von dem Ärmchen nicht erwischt wird. Und damit merkt dann die Steuerungselektronik nicht, dass das Ventil sich gerade bewegt hat. hat aber den Befehl gegeben, dass das Ventil sich bewegen möge. Und den Zurückwechselzustand kriegt es auch nicht mit, weil es ja aus dem Originalzustand hier raus war. Blöd. Also das sieht danach aus, als wäre da ein flottenweites Problem. Und Atlantis, der Orbiter, der ja als nächstes fliegen soll und als letztes Jahr bei Hubble zu Besuch war, hat da also bei einem von den drei Wänden oder eins von... Eigentlich müssten es vier sein, ne? Also eins von den Ventilen jedenfalls sieht nicht gut aus, ist noch nicht, oder was heißt sieht nicht gut aus, ist aber noch nicht freigegeben für den Flug. So, da wird noch evaluiert. Sieht dann aber danach aus, als wüsste man jetzt, warum also Discovery dieses Problem hatte, weil eben dieses blöde Ärmchen da nicht den Kontakt erwischt hat. Zumindest an der einen Stelle, wo es das hätte müssen, nämlich beim Einsatz. So, gut, jetzt könnte sein, dass die NASA-Führung jetzt genügend Daten zusammen hat, um zu sagen, okay, wir können mit den Daten, die wir bei Discovery gesammelt haben, weil die haben dann ja nochmal drei Tage verzögert, weil sie das Ventil einfach mal im trockenen Zustand auf- und zugeklappt haben und sich die Messwerte angeguckt haben, die sie dann von den diversen Sensoren gesehen haben. Und es könnte sein, dass das ausreicht, dass sie damit jetzt also auch zur Not, wenn das Problem nochmal auftreten sollte, wenn sie die Daten sich dann aus der Nähe angucken, feststellen können, okay, das Ventil ist trotzdem richtig, obwohl wir hier nicht einen sauberen, geschlossenen Wert sehen. Ja, mal abwarten. Habe ich mir am Montag nämlich aufgemalt. So, am Mittwoch habe ich mir dann noch aufgemalt TMA 16, eine Soyuz-Kapsel mit zwei Astronauten. War noch zwei, ne? Also mit jedenfalls zwei Personenbesatzung für die ISS und dem Chef vom Cirque du Soleil ist gestartet am Mittwoch. Inzwischen sind sie auch schon angekommen, haben schon angedockt. Und ja, jetzt ist demnächst dann, wenn mich nicht alles täuscht, Expedition 21 angesagt. Weil Expedition 20 müsste eigentlich durch sein. Oder sind die Expedition 20? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall die nächste Runde Besatzung auf der ISS ist gerade angekommen. Und ein Clown. Keine Ahnung, ob der da oben dann auch Tonübungen veranstaltet. Ja, was dann demnächst passiert, ist, dass die zwei Leute, die da jetzt ausgewechselt werden von der Crew, sich wieder in die Soyuz-Kapsel begeben, den Clown wieder mitnehmen und dann wieder in Richtung Erde runterfliegen. Ich weiß nicht, ob sie mit dem TMA 16 runterfliegen oder ob sie mit der Kapsel, mit der sie seinerzeit hochgekommen sind, runterfliegen. Keine Ahnung, also das, was ich an Informationen habe, sieht danach aus, als würde TMA 16 selber landen. So, wie auch immer das funktioniert. Ja, also da ist jedenfalls gerade wieder ein Crewwechsel im Gange. So, dann gibt's von Montag neue Zahlen aus dem Lande Apple. Hat so überhaupt nichts mit Weltall zu tun, aber ist ja egal. Neue Zahlen aus dem Lande Apple, die da nämlich sagen, Apple hat mehr als 2 Milliarden heruntergeladene Anwendungen, 125.000 registrierte und zahlende Entwickler, über 85.000 Anwendungen insgesamt im App Store und rund 50 Millionen bisher verkaufte iPhones und iPod Touches. Ah, es fühlt sich kälter an, als es ist. Solange es noch plätschert, ist es jedenfalls nicht schlimm kalt. So, also da gibt's ganz doll viel, ganz toll. So, dann am Dienstag habe ich mir mal aufgeschrieben WBOS 1.2, das neueste Update für den Palm Pre. Für den Palm Pre in USA ist jetzt dann auch offiziell erschienen. Da hatte ich also nochmal richtig im Hinterkopf, dass das Ding nochmal zurückgerufen wurde. Und man hätte ja nur vermuten können, dass sie jetzt doch nochmal wieder rumtricksen, um irgendwie mit iTunes zu synchronisieren. Nachdem allerdings ja letzte Woche ich die Meldung hier hatte, dass das USB-Implement, das Forum, ihnen auf die Füße getreten ist, also Palm, und gesagt habt, nee, ihr dürft nicht euch als Apple-Gerät ausgeben. Ihr dürft nur die Palm Wender-ID verwenden. Wenn ihr irgendeine andere Wender-ID verwendet, haltet ihr euch nicht an den Standard. So, und jetzt erklärt uns mal innerhalb einer Woche, warum ihr euch nicht an den Standard gehalten habt. Ich habe jetzt da noch nicht gelesen, ob Palm da tatsächlich schon drauf geantwortet hat. Müssen sie ja eigentlich. Aber was sie geantwortet haben, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. So, und jedenfalls in WebOS 1.2 haben sie nicht wieder gegen iTunes angekämpft und geben sich jetzt nicht wieder als sonst irgendwas aus, sondern synchronisieren jetzt zumindest mal nicht mit iTunes. Und es steht auch zu hoffen, dass sie da mit diesem ganzen Spiel nicht nochmal von vorne anfangen. Weil das ist ja nur irgendwie totaler Sinnfug gewesen, was sie da getrieben haben. Sich mal als was völlig anderes ausgeben, nur um mit iTunes zu synchronisieren. Ja, Entschuldigung, Leute, es gibt kein Recht drauf, sich mit iTunes zu synchronisieren. Schreibt doch in der Zeit, die ihr darauf plempert, euch neue Umgehungsstrategien zu überlegen, einfach eine Anwendung. iTunes hat eine offene, definierte Schnittstelle, nämlich XML-Datei, in der drinne steht, welche Dateien iTunes kennt. So, und diese XML-Datei, die ist als definierte Schnittstelle auch gedacht. Da schreibt ihr einfach eine Anwendung, die liest diese XML-Datei und findet die Dateien genau da, wo sie in der XML-Datei stehen, dass sie zu finden sind, und kann die dann nämlich selber auf das Gerät schubsen. So, das ist kein so gigantischer Aufwand. Plus, wenn man mal irgendwo freundlich bei Firmen fragt, die schon mal so eine Anwendung geschnitzt haben, kriegt man da vielleicht auch eine relativ fertige Lösung schon frei Haus. Falls man das denn ernsthaft wollen würde. Wenn man das natürlich nicht will, ja dann nicht. Na, also dieses ganze, ja, haha, wir sind schneller als Apple, haha, wir können uns doch noch mit iTunes synchronisieren. Patsch, nein, könnt ihr nicht. USB-Implementers Forum, die sind böse, die lassen uns nicht mit iTunes synchronisieren. Sagt USB-Implementers Forum, ihr habt ja wohl nicht alle Tassen im Schrank. Wer macht euch eigentlich glauben, dass ihr euch als Apple iPod ausgeben könnt? Geht sterben. Ja, also mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Würde mich auch mal interessieren, was Palm denn da nun irgendwie geantwortet haben wird. Nur, wie gesagt, da ist mir noch nichts über den Weg gelaufen. Anmeldung. So, aus UK gibt es dann eine Meldung fürs iPhone, nämlich die Firma Orange kriegt das iPhone 2010 in Großbritannien und Vodafone auch, meldet zumindest Dienstagmittag der Heise-Ticker. So, das heißt, in Großbritannien, wo bisher nur O2 das iPhone hatte, haben jetzt noch zwei weitere Telefonanbieter das iPhone. T-Mobile hat wohl irgendwie nochmal drauf bestanden, naja, also bis mindestens Anfang 2010 gilt der Exklusivvertrag noch. Mal gucken, wie lange der Exklusivvertrag hier tatsächlich gilt. Nachdem es allerdings ja Telefonieanbieter gibt, die zwar ganz gutes Netz haben, bei denen man aber nicht sein möchte, weiß ich nicht, ob es sich überhaupt lohnt, irgendwo hinzuwechseln. Ne, weil Vodafone, der einzige Anbieter, bei dem ich weiß, dass sie ein einigermaßen gutes Netz haben, da möchte man nicht sein. Die zensurieren schließlich gewillt durch die Gegend. Und ja, die anderen beiden da, E- und O-halbe, mit denen möchte ich eigentlich auch nur begrenzt zu tun haben, weil gerade O-halbe ja negativ aufgefallen ist in der Vergangenheit bei mir. Na, also ja, in Großbritannien gibt es jedenfalls iPhone auch auf anderen Telefonieanbietern, Mobiltelefonieanbietern. So, dann gibt's das iPad-Gerücht. iLaunch laut FSCK-Log. Erstens, Apple kreierte mindestens drei verschiedene Prototypen des Tablets. Let's call it iPad. Die erste Version besaß ein 7-Zoll-Display und wurde als zu klein abgeurteilt. Die neueste Fassung besitzt einen 10,7-Zoll-Bildschirm. Es läuft unter iPhone OS. Es lehnt sich optisch an iPhone 3G, 3GS an, inklusive abgerundeter Rückseite. Es ist sowohl mit wie ohne UMTS-Modul im Angebot. Die Bildschirmauflösung dürfte im 720p-Bereich liegen, also so um und bei 1280x720 Pixel. Es erweitert die medialen Fähigkeiten des iPhones und dient neben den bekannten Inhalten Musik, Videos, Web-Apps auch als Ersatz für Bücher und Magazine. Also da ist irgendwie bekannt geworden, dass Apple sich da wohl recht intensiv mit Papierverlagen in Verbindung gesetzt hat. Es ist nicht als Konkurrenz für ein Netbook gedacht. Es ist ein iPhone OS Medienabspieler und Kommunikationsgerät. Apple plant die Ankündigung an oder vor dem 19. Januar 2010. Der Verkaufsstart soll allerdings erst für Mai oder Juni 2010 angesetzt sein. Und Steve Jobs müsste dann noch grünes Licht für das Projekt geben. Die Chancen für eine letztendliche Markteinführung sollen derzeit bei 80% liegen. Habe ich mir am Dienstag einfach mal aufgeschrieben, damit ich auch die neuesten Gerüchte nochmal in ihrer gesamten Form mit dabei habe. So, dann gibt's da mal Neues von Apps. Das erste Neue von Apps, was es gibt, ist am Montagabend die Ankündigung gewesen, der Herr Tweety-Programmierer hat eine neue Version von Tweety geschnitzt, nämlich Version 2. Und die soll komplett neu geschrieben sein und ganz toll, geil und cool und ganz viele tolle Funktionen. Leute, die das Ding schon im Beta-Test haben, haben sich dann wohl auch irgendwie besabbert vor Freude. Das, was ich an Screenshots gesehen habe, sieht jedenfalls sehr cool aus und hat diverse Ansätze von akut haben will, wie zum Beispiel, dass da jetzt irgendwie ein Draft-Manager drin ist. Also man kann Entwürfe von Meldungen schon mal schreiben, kann die dann schnell abgreifen, nicht nur einen Entwurf wie bisher, sondern eben mehrere, kann die dann schnell abgreifen oder kann die alle auf einmal abfeuern und ähnliche Sachen. So, das Ganze kommt dann nicht als kostenfreies Update der bisherigen Version, sondern kostet $2.99 in USA. Also knapp $3. Ich weiß nicht, was das in Euro macht. Im Zweifelsfall, ich würde mal tippen, 2 irgendwas. Das ganze Teil ist inzwischen auch schon ins App Store Bergwerk eingelitten. Mal gucken, wann es dann auf dem anderen Ende wieder rauspurzelt. Plus, es gibt halt jetzt Leute, die sich irgendwie krampfhaft aufregen. Oh Gott, das ist ja teuer. Ja, so teuer finde ich das jetzt nur auch nicht. Also, ne, mal irgendwie 3 US-Dollar für eine Twitter-App, die dann auch irgendwie andere tolle, geile Funktionen haben soll. Also, wie gesagt, die Screenshots, die ich gesehen habe, sehen schon ziemlich sehr geil aus. Von daher, ich warte jetzt drauf, wann die Ankündigung kommt, dass man sich das Ding mal aus der Nähe angucken und oder kaufen kann. Hätte ich gerne. So, was dann am Dienstag erschienen ist, Outliner Version 2. Angekündigt ist er schon eine Weile. Also mein Carbon Fin Outliner. Die Ankündigung ist nämlich jetzt auch schon irgendwie eine Weile auf der Roadmap-Webseite carbonfin.com zu lesen gewesen. Und jetzt ist er also erschienen und ich habe dann erstmal große Augen gemacht, weil das, was da an Änderungen drin ist, das ist auch nicht ganz wenig. Nur, das ist ein kostenloses Update erschienen. Das Erste, was mir als Änderung sofort ins Auge gefallen ist, in der Ansicht des Outlines ist jetzt defaultmäßig die Notiz komplett zu sehen. Also vorher war es so, die Notizen waren immer nur so die ersten paar Zeichen von zu erkennen. Deswegen ich mir angewöhnt habe, bei zum Beispiel der Musikecke immer die Länge des Titels einfach ganz vorne hinzuschreiben. Dann lese ich die nämlich auf jeden Fall. So, jetzt, wo ich entweder die Notiz ganz oder gar nicht sehe, sehe ich halt die Notiz entweder ganz oder gar nicht. Zum Glück ist es eine Option. Man kann also abschalten, dass man die Notiz sieht. Ansonsten hat es mehr OS 3.0 Features, also In-App-Mail zum Beispiel macht er jetzt. Wenn ich also jetzt einen Outline per Mail verschicke, dann kommt da so ein Mail-Fensterchen in der Anwendung hoch und eben nicht mehr die Mail-App selber. Was er dann auch Schönes hat, nutze ich jetzt hier schon die ganze Zeit, Save and Next oder Previous Buttons. Will heißen, ich muss mich jetzt nicht mehr aus jedem einzelnen Eintrag raus, wieder ins Outline begeben, den nächsten Eintrag antippen, sondern kann hier einfach auf den Next-Button hauen und dann habe ich sofort den nächsten Eintrag. Was sie noch haben, gut, das ist eher dann am Online, man kann jetzt auch online editieren. Das konnte man vorher irgendwie nicht. Jetzt kann man halt online editieren. Was mir auch schon aufgefallen ist, es ist manchmal leicht instabil gewesen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch mit dem iPhone OS 3.1 zu tun haben kann, was ja selber ein bisschen instabil ist. Wo ich ja inzwischen jetzt auch schon zum täglichen Reboot übergegangen bin beim iPhone. Insgesamt für ein kostenloses Update ganz nett. Da habe ich auch noch meinen Feature-Request gemailt. Ich hätte nämlich ja gerne eine Suchfunktion über die Outlines hinweg und von mir aus auch im Outline, aber ich brauche sie vor allen Dingen über die Outlines hinweg. Offizielle Antwort, wir gucken uns das fürs nächste Major Release an. So, mal gucken. So, was gibt's da noch Schönes? Mac Mini und iMac. Da gibt's ja große Gerüchteküche in der vergangenen Woche, dass die Bestände gen 0 tendieren würden. Dass also zu gut Deutsch irgendwann in näherer Zukunft keine iMacs und oder Mac Minis da wären. Und da gibt es jetzt also auch irgendwie einen Brief, der an die Retail-Stores rausgegangen sein soll, was dann die Vermutung nahelegt, wenn der denn stimmt, dass da demnächst mal neue Hardware kommen könnte. Ich meine, letztes Jahr war im Oktober schließlich auch die Notebook-Veranstaltung. Von daher ist das nicht gänzlich absurd, aber mal abwarten. Na, also was jetzt auch schon irgendwo vermutet wurde, ja, und das MacBook wird bei der Gelegenheit dann auch nochmal größer refreshed. Also das Polycarbonat, das Weiße. Keine Ahnung. Also ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt dann Neues kommen könnte. Toll, Raumortung funktioniert. Hier ist übrigens blauer Himmel zu sehen, fällt mir gerade so auf. Wenn ich gerade mal hochgucke. So, und dann gibt es da noch eine Geschichte aus dem Androiden-Betriebssystem. Da ist der Flieger. Aus dem Androiden-Betriebssystem, da gab es nämlich jemanden, der hat es gewagt, das Androiden-Betriebssystem für Mobiltelefone zu nehmen, aus einem Mobiltelefon rauszukratzen und in geringfügig modifiziert selber als ROM anzubieten. Das an sich wäre noch kein Problem, weil es ist ja ein Open-Source-Betriebssystem, das darf ja jeder. Aber er hat dann auch noch sowas Böses gemacht, wie er ist hingegangen und hat auch die mitgelieferten Google-Anwendungen in seine selbstgeschnitzte ROM-Version reingebaut. Und das fand Google irgendwie gar nicht cool, hat ihm dann eine Abmahnung, einen Cease and Desist, wie es so schön heißt, Letter geschrieben. Also relativ teuer im Zweifelsfall. Und die Lösung, die der Cyanogen-Entwickler jetzt baut, ist, naja, also man geht hin, bevor man auf das neue ROM updatet, geht man hin und sichert sich die Google-Anwendungen selber weg. Und dann installiert man das neue ROM und dann geht man hin und schiebt die Google-Anwendung genau da wieder hin. Was ein ziemlicher Aufwand ist dafür, dass man Closed-Source-Anwendungen da mit bei haben will. Na, was soll das eigentlich bringen? So ein Google-Telefon hat im Zweifelsfall nur jemand, der auch ein Google-Telefon-ROM hat. Will heißen, die Anwendungen da drin hat man dann auch. Und ich schätze mal, dass man auf einen Nicht-Google-Telefon so ein Androiden-ROM nicht draufgenagelt kriegen wird, ohne dass es dann irgendwie größere Schmerzen verursacht. Von daher weiß ich nicht, was Google sich da jetzt irgendwie krampfhaft aufregt. Also, ist mir ehrlich schleierhaft. Aber hey, Android soll ja die offene Plattform sein. So, und dann haben wir es schon wieder. Was heißt schon wieder? Ich überziehe gerade. Gucken wir mal wieder in die Musikecke. In der Musikecke wohnen auch diese Woche wieder die Broken Poets. Allerdings mit einem neuen Album, nämlich dem Album Reincarnation, also Reinkarnation. Da gibt es dann schlicht und ergreifend, wie nicht anders zu erwarten, den ersten Titel von. Der trägt den Namen The Soul, ist 4 Minuten 10 lang und stammt von Magnatune. Und danach gibt es etwas, das hatte ich ja inhaltlich letzte Woche schon verwurstet. Da ist mir dann nämlich irgendwann letztes Wochenende bei Boing Boing ein YouTube-Video in die Finger gefallen. Dear Lily. Da geht es um Lily Allen, die ja das mit dem ganz böse Raubkopierer-Dings nicht verstanden hat. Und da gibt es jetzt also einen Künstler, der sich da mal einen Spaß draus macht, eine offene Antwort, einen offenen Brief-Antwort zu schreiben, singen. Die Musik, die man da im Hintergrund hört, ist ja wohl dann irgendwie auch von ihr. Und da macht sich also jemand mal einen Spaß draus, ein bisschen was zu remixen. Keine Ahnung, ob das legal ist, aber ich fand's lustig. So. Und dann bin ich am Ende angekommen. Ha, der Next-Button ist ausgegraut. Ja, dann sag ich mal, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Mir hinterherlaufen ist es nicht. Mich abhören. Das finde ich dann aber nicht nett. Dann drohe ich einfach mal damit, dass ich voraussichtlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte. Weil ja auch nächste Woche die ganze Politikkacke immer noch weitergeht und bestimmt mir auch noch mehr Meldungen in die Finger fallen, wenn denn nichts dazwischen kommt. Und ich sage dann viel Spaß mit The Soul von den Broken Poets und Dear Lily. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. Where you stand, faster let you run. We're all in God's hands. And everything to
just like them. And they're just like everyone. Till we all come back again. There's more to the story. There's so much more to the story.
Lily Allen, remember when you pretended, Lily, that you were truly independent, Lily, faking like you made it all alone, but you were legally with Weagle, part of Parlophone, oh yeah. So when you lectured me, I thought I'd file share my thoughts on your MP3, Lily. Now first I must sing your praises, I love your singing, but I'll just say this. I saw on your MySpace page you're saying file sharing's a new ice age, but the industry's a recent innovation. Music's been alive, thriving since cavemen. Folk songs so long have had a place in communities that you should be amazed at it. Then one day came intellectual property, meaning if I think a thought you can't copy me. And if honesty's the best policy, I'd say songs are better off without this monopoly. It'd blatantly be a major fail if they patented the major scale. And downloads don't equate to sales, so taking them away won't make you pay up. Just precludes me from sending your tunes to my friends, so we all lose in the end. You lose potential fans and we lose respect for the fact that you're desperate for cash. But what do you expect from the lass who's collecting a fat bank check from the man, while her fans are collecting their glasses for minimum wage they'll spend on her tracks?
Dear Lily, why are you being this silly? You're sincerely everybody's at it, and it's not fair. I could say the fear was him, but he wasn't there. So let's go back to the start, before 22. All music's in the public domain, so fuck you. It's never the amateurs that reckon it's damaging us. It's the major label saying it's fatal, like when Napster had to pack up by Metallica. The tables turn now, the labels churn out a new Jezebel internet televangelist, and she's fit with a manuscript that was actually written by Mr. Michael Masnick. Can you get the irony? And by the by, Lily, I like this beat. I hope you don't mind me thieving, cause even doing a cover song's decried as stealing. But it's alright still for you to plagiarise and preach it. Don't you believe it's maybe time to rethink, Lily? Music back in the hands of the people, make the majors and amateurs equal. If anything, labels strangle the freedom you claim they're saving by banning this evil. That's the actual reason you see, and please don't compare sharing to stealing. I've not took anything off you, I'm just spreading love for what you do. Downloaded your songs for free, then I bought my mom your CD. She likes it too, she keeps telling me, all because I pirated an MP3. Now I got Matt Bellamy, Bellamy telling me I'm not a fan, I'm the enemy. That's amusing, I'm paid enough to see news in my time, I could buy them a museum. Did you see him on the program miming? Yeah, the pirates are killing live gigs. Maybe we should have a band CDs appeal, then people are paid to see bands for real.